Wer finanziell gut aufgestellt ist, kann prinzipiell auch noch mit 80 einen Aktiensparplan aufsetzen.
Das Problem ist eben, im Leben und an der Börse läuft es dann eben selten wie geplant.
Wenn man hingegen gute Jahre am Anfang hat, dann bedeutet das, dass man vielleicht sogar noch viel länger von seinem Vermögen leben kann.
Katjas Renditechancen, die wären mit dieser Strategie am höchsten, aber hoch ist dabei auch das Risiko.
Bis zu ihrem 83. Lebensjahr, das wären dann noch 17 Jahre lang, könnte sie sich so jeden Monat 480 Euro ausschütten lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Es heißt ja immer, mit dem Geldanlegen kann man nicht früh genug loslegen. Das stimmt auch, denn am Ende ist es gerade ein langfristiger Anlagezeitraum, der hilfreich ist, um Vermögen aufzubauen und auf diese Weise fürs Alter vorzusorgen. Was aber, wenn man doch später dran ist? Lohnt es sich jenseits der 60 oder 70 noch in den Aktienmarkt einzusteigen? Kann man das seinen Eltern oder Großeltern empfehlen oder ist es dann schon zu spät? Ruiniert man sich damit möglicherweise sogar die Rente? Wir haben uns diese Fragen mal angeschaut und klären in dieser Folge, worauf es wirklich ankommt, wenn man erst mit Ü60 sein Geld an der Börse vermehren will. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo Markus.
Hallo Jule.
Möglichst lang und möglichst breit diversifiziert anlegen. Das sind ja immer so die Tipps, wenn es ums Geld anlegen und investieren geht. Es geht darum, eben über viele Jahre Vermögen aufzubauen und dabei das Risiko von Kursschwankungen ja im besten Fall auszusitzen und natürlich vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Wenn man aber schon sein Berufsleben hinter sich hat oder auf das Ende zugeht zumindest, bleibt kaum noch wirklich Zeit, beziehungsweise dieses langfristige Anlegen, das verkürzt sich eher auf einige Jahre. Sollte man es dann also am besten gleich ganz lassen?
Das kommt drauf an. Zeit ist definitiv ein wichtiger Faktor und das bleibt es auch im Alter, aber man kann ja auch im Alter Zeit haben. Die entscheidende Tatsache ist, es gibt nicht den einen Rentner oder die eine Rentnerin, die eine 60-Jährige oder den einen Pensionär, sondern Menschen sind verschieden, genauso ihre finanzielle Situation. Deswegen kann man grob sagen, wer finanziell gut aufgestellt ist, kann prinzipiell auch noch mit 80 einen Aktiensparplan aufsetzen. Allerdings sollte das Ganze gut durchdacht sein.
Ja, du sprichst es schon an. Menschen sind verschieden und so ja auch ihre Pläne und Gründe, warum sie Geld anlegen. Und das ist ja auch eine Frage, die man zunächst erst einmal klären sollte.
Genau, wie gesagt, das kann sehr unterschiedlich sein. Will man beispielsweise einfach nur seine Rente aufbessern? Möchte man das Geld verwenden zum Reisen? Wann möchte man reisen? Möchte man altersgerecht umbauen? Möchte man später den Kindern was vererben? Möchte man einfach nur das Ersparte vor der Inflation schützen oder sogar vermehren? Das lässt sich nie völlig durchplanen, aber einen groben Plan sollte man sich natürlich machen, um dann eben entsprechend vorgehen zu können. Und wie gesagt, das Alter ist dabei erstmal zweitrangig.
Ja, das Ziel ist also das eine und da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn es dann konkreter eben um einen Fahrplan geht. Das andere ist ja die Frage, wie viel kann ich überhaupt investieren? Also es geht eben darum, überhaupt erstmal festzustellen, wie man finanziell aufgestellt ist, also den Status quo festzulegen. Und da gilt, nehme ich jetzt mal an, auch genau das Gleiche wie für alle anderen Altersstufen, oder?
Ja, unabhängig vom Alter sollte man sich erstmal einen Überblick über sein Vermögen schaffen, beziehungsweise den sollte man am besten immer haben. Darunter fällt beispielsweise, was brauche ich aktuell, um den Lebensstandard zu finanzieren? Welche laufenden Forderungen gibt es? Wie viel kommt auf der anderen Seite jeden Monat rein? Am Ende muss man sich natürlich auch die Frage beantworten können, auf welche Summe könnte man dann am Ende wirklich verzichten, um sie zu investieren. Es kann natürlich sein, dass das dann am Ende gar nicht so viel ist. Möglicherweise ist es dann sinnvoller, in gut verzinstes Festgeld zu investieren als am Aktienmarkt. Aber vielleicht hat man ja auch was angespart und kann das als größere Summe einmal investieren.
Genau, da gehen wir auch gleich, wie gesagt, nochmal genauer drauf ein. Wenn man kurz vor der Rente steht, ist natürlich auch relevant, wie viel Rente man dann bekommen wird, wenn es soweit ist. Also es macht ja gegebenenfalls auch nochmal einen größeren Unterschied zum bisherigen Einkommen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Diesen Blick in die Zukunft muss man machen. Man sollte immer, sagen wir mal, die künftigen Zahlungsströme berücksichtigen, darunter wahrscheinlich die gesetzliche Rente. Es gibt ein Tool von der Deutschen Rentenversicherung, mit dem man das ausrechnen kann. Wir haben auch auf unserer Finanzfluss-Website einen Rentenlückenrechner und dann kann man damit eben mal ausrechnen, welche Lücke man später beispielsweise füllen muss und welchen Bedarf man eben dann noch anderweitig decken muss. Und auf der anderen Seite muss man natürlich dann nochmal einen Blick darauf werfen, wie sich die Ausgaben verändern könnten. Die Wohnung könnte mehr oder weniger kosten. Es kann gut sein, dass man im Alter weniger ausgibt als vorher, mhm. weil man beispielsweise den Sparplan nicht mehr hat. Aber es kann auch sein, dass man mehr ausgibt im Alter, weil man reist und, wie gesagt, vielleicht seine Wohnung umbauen will oder ein teures Hobby beginnen will, etc. etc. Das muss man alles ein bisschen prognostizieren.
Genau, und das ist eben, wie du schon sagst, wichtig, da sich einen Überblick zu verschaffen. Da möchte ich auch noch mal ermuntern, also alle, die irgendwie Kind oder Enkelkind sind, dabei dann auch gerne die Person zu unterstützen, denn ich glaube, das ist manchmal auch so, das scheint so groß, und wenn man eben dann auch schon so ein bisschen selber Erfahrung gemacht hat, weil man selber den Überblick über sein eigenes Vermögen behält, dann kann man da auf jeden Fall eine Stütze sein. Dann ist natürlich auch wichtig, das Budget fürs Investieren festzulegen, denn das Geld, das man dann am besten breit gestreut am Aktienmarkt investiert, sollte ja auch mit Ü60, du hast es schon gesagt, mindestens am besten 10, besser 15 Jahre im Depot investiert werden und somit auch da liegen bleiben, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Eben aus den schon teilweise angesprochenen Gründen, dass man so eben besser Krisen aussitzen kann oder eben auch andere Kursschwankungen. Und das Problem ist eben dann, wenn man auf das Geld, das man ins Depot überwiesen hat oder regelmäßig überweist, doch angewiesen ist und immer mal wieder welches abziehen muss, dann kann es eben auch sein, dass man das Geld zu einem eher schlechten Zeitpunkt da abziehen muss und man so dann eben Verluste realisiert. Wichtig ist aber natürlich auch nochmal zu erwähnen, es gibt nie einen vollkommenen Schutz vor Verlusten, auch bei jahrzehntelanger Anlagedauer nicht. Das muss man natürlich auch nochmal dazu sagen. Dann lass uns gerne noch einmal konkreter werden. Unsere Kollegin Mona, die hat ja das Thema auch für den Finanzfluss Newsletter recherchiert und sich dafür auch nochmal verschiedene Fallbeispiele angeschaut. Den Newsletter könnt ihr übrigens natürlich gerne abonnieren. Dann bekommt ihr jeden Freitag Post in euer Mailpostfach zu aktuellen oder auch mal hintergründigen Themen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Beispiel, und zwar mit Britta.
Britta ist 60 Jahre alt und hat 50.000 Euro Erspartes. Britta hat noch 6 Jahre bis zur gesetzlichen Rente und mit ihren künftigen Bezügen wird sie wahrscheinlich gut auskommen, denn das Haus ist bereits abbezahlt und die gesetzliche Rente und was sie sonst noch so bekommt, reicht eben. Die 50.000 Erspartes hat sie also auf dem Girokonto liegen und sie braucht sie, wie gesagt, nicht. Sie möchte aber gerne mehr draus machen, um es zu vererben. Nehmen wir an, Britta wird 83 Jahre alt, laut Statista ist das momentan die durchschnittliche Lebenserwartung für eine Frau in Deutschland, dann hat sie noch 23 Jahre, um ihr Erspartes zu vermehren.
Ja, und da Britta, wie du gesagt hast, nicht auf das Geld zugreifen muss, will und kann sie es eben komplett investieren, und sie macht das, indem sie es in einen breit gestreuten ETF steckt. Das Geld bleibt da jetzt mal 20 Jahre liegen und dann lässt sie es sich in Etappen auszahlen. Wir gehen da jetzt mal von einer durchschnittlichen Rendite von 5% pro Jahr aus nach Inflation. Und so würden aus diesen 50.000 Euro nach 20 Jahren 135.000 Euro werden. Und wenn Britta ihr Geld aber eh vererben will, muss sie eigentlich gar keinen Auszahlungspunkt festlegen, sondern sie könnte es ja auch einfach im Depot liegen lassen. Dafür ist es auch, wenn wir jetzt mal wieder auf das Thema Alter schauen, prinzipiell nie zu spät. Wie sieht es denn aber aus, wenn man sich jetzt mit diesem investierten Geld vielleicht doch noch die eigene Rente aufbessern will oder eben aufbessern muss?
Wenn man von dem Vermögen tatsächlich leben will, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann braucht man eine geeignete Entnahmestrategie, denn es ist eben nicht ganz risikofrei zu investieren. Mhm. Und man muss dann eben das geschickt handeln, sodass eine Krise einen dann eben nicht aus der Bahn wirft. Nehmen wir an, eine Person, Katja, ist 60 Jahre alt, möchte ihre Rente idealerweise jeden Monat um ein paar hundert Euro aufbessern und dafür legt sie ebenfalls 50.000 Erspartes für 6 Jahre bis zum Renteneintritt an. Nach 6 Jahren würden bei 5% Rendite nach Inflation schätzungsweise 67.000 Euro Gesamtvermögen dabei rauskommen, vorausgesetzt natürlich, man bekommt immer genau die 5%, das ist ja in der Wirklichkeit auch nicht so. Aber damit rechnen wir jetzt einfach mal, und Katja könnte sich jetzt jeden Monat einen Beitrag ausschütten und den Rest im Depot liegen lassen. Bis sie im 83. Lebensjahr, das wären dann noch 17 Jahre lang, könnte sie sich so jeden Monat 480 Euro ausschütten lassen. Das könnt ihr gerne mit unserem Entnahmerechner mal durchspielen. Da kann man sich dann entscheiden, ob man nur von den Zinsen oder auch von dem investierten Kapital leben will, also es aufzehrt. Und in diesem Fall würde das Kapital dann tatsächlich auch aufgezehrt werden und wäre am Ende vollständig aufgebraucht.
Katjas Renditechancen, die wären mit dieser Strategie am höchsten, aber hoch ist dabei auch das Risiko, denn sie müsste auch dann Geld aus ihrem Depot ziehen, wenn es am Aktienmarkt gerade mal bergab geht. Und wenn es ganz blöd läuft, dann könnte ihr Endvermögen sogar schrumpfen.
Sicherer wäre es in dem Fall tatsächlich, das Ersparte auf einem Tagesgeldkonto liegen zu lassen, denn es ist ja jetzt kein sehr langer Zeitraum gewesen und da gibt es dann eben keine Wertschwankungen, aber leider auch nur wenig Rendite. Um im Rentenalter über 17 Jahre jeden Monat 480 vom Tagesgeldkonto zu entnehmen, müsste sie dann allerdings auch 90.000 Euro haben, wenn man davon ausgeht, dass sie im Schnitt 1% Zinsen hat. Mit den 50.000 Euro bei 1% Zinsen könnte sie über 17 Jahre monatlich nur 357 Euro entnehmen und anschließend wäre davon nichts mehr übrig. Also man sieht, wenn man investiert, dann kann man natürlich auch von mehr leben, aber man hat eben leider auch das Risiko, dass es dann am Ende doch nicht reicht, weil zu einem ungünstigen Zeitpunkt eine Krise reinschlägt.
Und das wären jetzt eben auch einfach nur mal zwei Strategien, also einmal dieses ETF-Investment, einmal dieses Tagesgeldkonto. Denkbar ist da ja eben auch zum Beispiel eine Mischung, also ein Mix aus Risiko und Sicherheit durch dieses Tagesgeldkonto. Und dafür entscheidet sich in unserem Beispiel jetzt mal Thea. Sie legt auch mit 60 50.000 Euro an und hat bei ebenfalls 5% Rendite nach Inflation nach 6 Jahren ebenfalls 67.000 Euro. Und mit Renteneintritt lässt sie dann nur einen Teil von diesen 67.000 Euro an der Börse investiert und schichtet, sagen wir mal, 30.000 Euro davon auf ein sicheres Tagesgeldkonto um, um sich davon eben regelmäßig Geld auszahlen zu lassen, während dann die 27.000 Euro eben investiert bleiben.
Oder Thea lässt das gesamte Vermögen im Depot und entnimmt dann jährlich nur so viel, wie sie an Zinsen erwartet. Bei 5% Durchschnittsrendite wären das im Monat immerhin 270 Euro allein an Zinsen. Läuft alles wie geplant, bliebe ihr Startvermögen von 67.000 Euro dann bis zum Lebensende erhalten. Aber Achtung!
Ja, du hast es nämlich die ganze Zeit schon angesprochen, beziehungsweise wir haben es beide schon angedeutet. Das Problem ist eben, im Leben und an der Börse läuft es dann eben selten wie geplant. Also diese 5% Rendite, die wir immer so schön annehmen, die muss es auf gar keinen Fall immer geben, sondern es ist eben einfach eine Modellberechnung, um das mal zu vereinfachen.
Ja, die Realität bedeutet, dass es manchmal 20% hochgeht und manchmal vielleicht 50% runtergeht an der Börse. Und dann ist es natürlich nicht so einfach, jeden Monat brav seine 5% Rendite zu entnehmen. Und dieses Risiko, das hat auch einen Namen, das nennt sich Rendite-Reihenfolgerisiko. Wenn man direkt am Anfang seiner Entnahmephase direkt in einen Crash gerät, dann bedeutet das, man hat, sagen wir mal, nur noch 50% davon. Und wenn man dann davon auch noch entnimmt, dann entnimmt man ja entsprechend mehr von seinem Vermögen und dann reicht es nicht so lang. Wenn man hingegen gute Jahre am Anfang hat, dann bedeutet das, dass man vielleicht sogar noch viel länger von seinem Vermögen leben kann. Aber der Crash direkt am Anfang, der kann alles ruinieren. Das Ganze haben wir auch mal simuliert anhand eines 152.000 Euro großen Portfolios. Wir nehmen an, es gibt durchschnittlich 5% Rendite und es werden 6.000 Euro pro Jahr entnommen. Dann gibt es verschiedene Szenarien, wie sich das Portfolio entwickeln kann. Man kann zum Beispiel nach 30 Jahren mit doppelt so viel Vermögen dastehen, aber die Schwankungen können einen auch so ungünstig treffen, dass das Kapital nach 20 Jahren schon aufgebraucht ist. Deswegen sollte man bei seinen Plänen sich nicht zu sehr an die Durchschnittsrendite klammern, sondern immer einen gewissen Sicherheitsabstand dazu einplanen.
Die Durchschnittsrendite, die sollte man also eben nur zur ungefähren Orientierung nutzen, denn sie ermöglicht eben nur Geldanlagen ja heute miteinander zu vergleichen, beziehungsweise solche Rechnungen, wie wir sie hier immer anstellen im Podcast, zu vereinfachen. Kommen wir aber zu noch einem weiteren Beispiel, was vielleicht auch für manche relevant sein könnte, und nämlich der Frage, was man machen soll, wenn man jetzt nicht diese eine große Summe schon angespart hat und die investieren kann, sondern wenn man erst mit 60 überhaupt anfängt, ja, in einen Sparplan zu investieren. Zum Beispiel, wenn man irgendwie Mieteinnahmen hat, die man dann eben für die eigene Altersvorsorge oder dann auch zum Vererben anlegen möchte. Was sollte man dabei bedenken?
Ja, auf jeden Fall ein exotisches Beispiel, dass man, sagen wir mal, im Alter erst anfängt, ein Vermögen aufzubauen, statt von seinem Vermögen zu leben. Aber wir wollen daran mal demonstrieren, den Faktor Zeit. Wer beispielsweise ab dem 65. Lebensjahr jeden Monat 400 Euro anlegt, landet mit 80 Jahren bei 5% Durchschnittsrendite bei 107.000 Euro. Wer allerdings mit dem gleichen erst 5 Jahre später mit 70 loslegt, der kommt nur auf 62.000 Euro. Das heißt, wenn man tatsächlich vor der Frage steht, soll ich jetzt investieren, soll ich später investieren und alle anderen Ampeln auf grün stehen und für den Lebensunterhalt gesorgt ist, dann gilt natürlich auch im Alter, je früher, desto besser.
Genau, und ich halte jetzt mal fest, in Aktien bzw. eben ETFs zu investieren, ist nicht nur was für junge Leute. Aber es wäre eben auch fahrlässig, jetzt jedem Rentner oder jeder Rentnerin das pauschal zu empfehlen. Denn wie gesagt, jede Lebenssituation ist anders. Und vor allem haben wir eher Probleme mit Altersarmut als damit, dass man in der Rente besonders viel Geld übrig hat. Trotzdem gibt es natürlich auch die, die vielleicht das Glück haben, ein abbezahltes Haus zu besitzen oder sonst irgendwie eine gute Pension bekommen oder Mieteinnahmen haben. Und die können dann eben vielleicht doch tatsächlich die Zeit noch nutzen und ihr Geld vermehren, auch im Ruhestand.
Zusätzlich sollte man beachten, wenn man beispielsweise einen Betrag investiert hat und davon leben möchte und der bis zu einem bestimmten Alter dann aufgebraucht ist, dass ein großer Unsicherheitsfaktor neben den Schwankungen dazukommt, nämlich die Lebenserwartung. Denn wenn man jetzt aus irgendeinem Grund das Glück hat, sehr alt zu werden, dann kann das natürlich passieren, dass das Vermögen dann eben nicht reicht. Und hier sollte man lieber ein bisschen optimistischer als pessimistisch schätzen. Man sollte auch nicht mit der durchschnittlichen Lebenserwartung rechnen, denn die durchschnittliche Lebenserwartung ist, wie gesagt, nur ein Durchschnitt. Es gibt sehr viele Leute, die werden weniger alt, aber es gibt eben auch sehr viele Leute, die werden deutlich älter. Und da sollte man lieber ordentlich ein paar Jahre draufpacken.
Genau. Und was man eben auch bedenken soll, das haben wir zwar auch schon angesprochen, aber ich wiederhole es nochmal. Es können immer auch nochmal ungeplante Kosten entstehen durch Erkrankungen oder dadurch, dass irgendwie eine Pflege notwendig wird, die eigene oder auch vielleicht die vom Partner, und dann eben auch Mehrausgaben entstehen. Und das sollte man vorher eben alles einberechnen, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man dann eben auch noch im Alter sein Geld anlegen möchte oder dann auch eben entnehmen möchte. Danke, Markus, an dieser Stelle und danke auch an Mona, die mit ihrer Recherche zu diesem Podcast beigetragen hat.
Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen und wenn nicht euch, dann seid ihr vielleicht in Zukunft gute Finanzberater für eure Eltern und oder Großeltern. Bis dann.
Bis dann. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.